Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es gibt eine deutsche Komödie, die fast mal einen Oscar gewonnen hätte. Das ist doch sehr erstaunlich beim grottenschlechten Ruf des deutschen Humors. Aber der Film Stonk von Helmut Dietl, der war nah dran an einem Oscar. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus diesem Film. Da geht es um den Reporter Villiers, der bisher unbekannte Tagebücher von Adolf Hitler gefunden haben will.
So ein Autor haben wir bei uns im Blatt noch nie gehabt. Schmierig ist er, schmierig. Aber ein Spürhund ist er, so ein richtiger Bluthund mit einem tollen Riecher in der Nase. Der Karl hat eine Nase, sag ich Ihnen. Also, wenn der sich richtig da reinschafft in diese Hitlerkiste, ja, dann wird das ein Knüller. Das schwöre ich Ihnen.
Harald Junke, das ist einer aus der vorzüglichen Besetzung des Films Stonk von Helmut Dietl. Ein neues Buch erzählt von diesem Film und von den anderen Filmen und Fernsehserien, die Helmut Dietl gedreht hat, von Monaco Franze und Kir Royal zum Beispiel. Vor allem aber erzählt dieses Buch von Helmut Dietls Leben. Claudius Seidel hat diese Biografie geschrieben und mit dem bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Seidel.
Guten Morgen.
Der Mann im weißen Anzug, so heißt Ihr Buch. Sie erzählen da auch, Herr Seidel, dass Sie Ihr Studium schon teilweise nach den Sendezeiten einer Helmut-Dietl-Serie ausgerichtet haben. Ist also eine frühe Leidenschaft von Ihnen, das Werk von Helmut Dietl?
Naja, so früh. Ich war wohl so 19, 20, als der ganz normale Wahnsinn im bayerischen Fernsehen im Vorabendprogramm kam. Und das war mir tatsächlich so wichtig, dass es da keine anderen Termine gab, dass ich auf keinen Fall ein Seminar oder so besuchen konnte, weil ich keine Folge dieser Serie verpassen durfte, weil diese Serie nicht etwa etwas war, was ich mir so angeguckt und bedacht und bewertet habe, sondern die war für mich Lebensentwurf. Die war Teil meines Lebens, die war gewissermaßen Dialog, die Helden waren fiktive Dialogpartner. Und ich bin tatsächlich in meinen freien Stunden irgendwie durch so Münchner Cafés gegangen, in der Hoffnung, dort auf genau das Leben zu stoßen, was mir diese Serie präsentiert hat.
Was für ein Leben hat Ihnen als junger Mann diese Serie entworfen?
Naja, also es war von heute aus betrachtet, würde man die Serie vielleicht als bisschen überambitioniert bewerten, aber damals war es einfach der absolut richtige und gültige Versuch, in München eine großstädtische Serie zu inszenieren. Der Held heißt Maximilian, gespielt wird er von dem jüdischen Münchner Tovje Kleiner. Bisschen nimmt das Drehbuch, auch die Inszenierung, bisschen nehmen die Maß an Woody Allen und New York, aber nur ein kleines bisschen. Sie versuchen schon aus Münchner Bedingungen heraus so eine richtige, schöne Großstadt-Neurose, Großstadt-Hektik, Großstadt-Unerträglichkeit zu entwickeln. Und für mich war das ein Trost. Sozusagen, man muss sich München schon irgendwie selber zurechträumen, um dort sich zurechtzufinden und um dort irgendwie glücklich zu sein oder Ziele zu haben.
Sie haben sich ja bestimmt diese Serie wieder angeschaut, jetzt für das Buch und auch die anderen Filme und Serien von Helmut Dietl. Die erzählen ja zu großen Teilen von der alten Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung. Was haben Sie denn da so für ein Land wiedergesehen mit dem Werk von Helmut Dietl?
Ich bin mir nicht sicher, ob sie einfach nur von der alten Bundesrepublik erzählen. Sie wenden der alten Bundesrepublik schon gewissermaßen auch den Rücken zu. Das ist eben das Wesen sozusagen einer kulturellen Produktion aus München, dass sie ganz und gar westdeutsch ist und zugleich nicht ganz westdeutsch. Das war auch immer das Wesen von Helmut Dietl, dass er... Also Helmut Dietl fand alles, was nördlich der Donau lag, war für ihn im Grunde unbewohnbares Terrain. Also wenn er...
Ich glaube, Sie sind sich auch mit ihm einig, dass man eigentlich nur in München leben kann oder jedenfalls damals leben konnte.
Aber also wenn er überhaupt von Westdeutschland gehandelt hat, dann insofern, als Westdeutschland nach München kam, in die damals heimliche Hauptstadt. Und ich möchte darauf hinweisen, gerade deswegen kann man sein Können bei Stonk wo plötzlich nicht Dialekt geredet wurde, wo plötzlich der Schauplatz Hamburg war oder der Hauptschauplatz, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass er das hingekriegt hat. Viele Leute hätten in ihm einen eleganten, weltläufigen, ironischen, aber letztlich doch einen Münchner Heimatfilmer bis dahin gesehen. Da hat er gezeigt, dass er genau das nicht ist. Als er seinen ersten Kinofilm gedreht hat, mit Hamburger Schauplätzen und ohne eine Spur von Münchner Dialekt.
Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem München-Thema, weil an Ihrem Buch ist auch interessant. Also einerseits ist es eine Biografie und eine Werkschau auf das Werk von Helmut Dietl. Es ist eben auch ein Buch über den Zeitgeist der Dietl-Zeit und ein Porträt der Stadt München in einer bestimmten Ära. Und da schreiben Sie zum Beispiel, München sei in den frühen 70ern die modernste Stadt im ganzen deutschsprachigen Raum gewesen. Jetzt denkt man von außen gesehen bei München eben auch an CSU und Franz Josef Strauß und so weiter, was ja nicht so ganz die Avantgarde der Moderne ist. Inwiefern war denn München aus Ihrer Sicht die modernste Stadt damals im deutschsprachigen Raum?
Ja, da denken Sie aber falsch, wenn Sie bei München an die CSU denken. Die CSU hat zu der Zeit in München keinen Fuß auf den Boden bekommen. In München hat die SPD regiert. München war gewissermaßen moralisch, kulturell die modernste Stadt Deutschlands. Sozusagen, wie soll ich sagen, Individualisierung, sexuelle Befreiung, all diese gesellschaftlichen Tendenzen waren in München dem Rest der Bundesrepublik sicher 4, 5, 6, vielleicht auch 10 Jahre voraus. Was man paradoxerweise genau daran merkt, dass die Studentenrevolte in München nie so richtig heftig wurde. In München gab es die Schwabinger Krawalle, die waren 7 Jahre davor. Und eigentlich war die geforderte Befreiung, hatte in München irgendwie schon stattgefunden. Mhm. In der Hinsicht. Und in architektonischer Hinsicht war München nach den Olympischen Spielen eben auch die modernste Stadt Deutschlands.
Was für uns hier als Büchersendung nochmal besonders interessant ist, ist auch die Überschneidung mit der Literatur bei Helmut Dietl. Da gibt es so einige, wenn ich mal rausgreife, die Zusammenarbeit mit Patrick Süskind, dem enormen erfolgreichen Autor, unter anderem Parfüm, sein Roman. Helmut Dietl hat ja mit ihm zusammen viele Drehbücher geschrieben. Was hat die beiden denn zu so einem guten Team gemacht?
Das ist einerseits ganz leicht zu beantworten und andererseits ziemlich schwer. Also ich hatte es mir immer so vorgestellt, dass eigentlich der Dietl die Ideen hat, die Figuren entwirft und dass der sprachliche Feinschliff von Patrick Süskind stamme, dem man ja mit Recht irgendwie sagt, er hat so ein gutes Ohr wie der Geruchssinn seines Bösewichts Grenouille im Parfum. Aber Patrick Süskind selber hat mich davon überzeugt, der mich tatsächlich empfangen hat, wie toll, danke Patrick Süskind, hat mich davon überzeugt, dass die beiden sozusagen absolut von gleich zu gleich zusammengearbeitet haben. Und man muss einfach sagen, erstens sind beide extrem talentierte Schriftsteller. Zweitens hatten offenbar beide ein perfektes Ohr dafür, wie Leute reden und das wirklich extrem seltene Talent, wie man die Alltagssprache der Leute so verdichtet, dass sie pointiert, genau, zum Teil unsterblich ist, ohne aber auch nur eine Spur prätentiös, künstlich, ausgedacht zu klingen. Das kann man beim Wiedersehen dieser Serien, beim Wiederhören dieser Dialoge, man kann zum Teil diesen Glücksfall gar nicht fassen, wie toll sie das hinbekommen haben, die beiden, aber immer als Gleichberechtigte.
Helmut Dietl hat ja sehr große Erfolge mit seinen Serien, dann mit, als er zum Kinofilm gewechselt ist, auch mit seinen Filmen, Stonk vor allem anderen, auch Rossini war ein Riesenerfolg. Jetzt waren die letzten drei Filme von Helmut Dietl keine Erfolge mehr und der allerletzte Zettel war so ein richtiger Flop. Muss man sagen, dass er da das Gespür verloren hatte für den Zeitgeist, was er vorher offenbar ganz ausgeprägt hatte?
Es fällt mir sehr schwer, die Dinge hier abschließend zu bewerten. Sagen wir mal, die letzten zwei Filme vor Zettel waren keine Flops. Sie waren halt nicht solche Riesenerfolge, wie die Filme vorher gewesen waren. Zettel war ein Flop, Zettel ist nicht gelungen, Zettel ist eine Ruine. Und Das Scheitern dieses Projekts hat sehr, sehr viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass Fernsehen nicht mehr so ist, wie es war zu Zeiten von Kir Royal und Monaco Franze. Also das Fernsehen hätte sich nicht getraut, das zu machen, was er ursprünglich vorhatte. Der andere Grund ist aber schon auch ein gewisser Starrsinn von Helmut Dietl, der sich auf keinerlei Kompromisse einlassen wollte. Lassen Sie mich so die Sache veranschaulichen. Es gibt ein Drehbuch, das hat knapp unter 500 Seiten. Dieses Drehbuch habe ich und habe es gelesen und kann sagen, dieses Drehbuch, wenn man ein bisschen dran gearbeitet hätte, hätte eine 6-, 7- oder 8-teilige, ziemlich gute, interessante Fernsehserie ergeben oder dann unmöglicherweise einen 7-Stunden-Spielfilm, den kein Mensch natürlich produziert hätte, den auch kein Zuschauer sich angeschaut hätte. Und die mangelnde Großzügigkeit des Fernsehens Helmut Dietl gegenüber einerseits, andererseits aber auch der Starrsinn von Dietl, der dann lieber sozusagen eine ruinöse Version dieses Drehbuchs inszeniert hat, als dass er Konzessionen gemacht hätte, wie man daraus vielleicht doch eine Fernsehserie macht, hat das Projekt zum Scheitern gebracht. Ich bedauere das ohne Ende, weil eigentlich steckt da was drin, was wir, glaube ich, alle ziemlich gern gesehen hätten.
Jetzt möchte ich nicht mit diesem Flop enden hier bei unserem Gespräch und nochmal kurz auf was anderes schauen. Sie schreiben verschiedentlich in Ihrem Buch, dass Helmut Dietl ja eigentlich als ganz junger Mensch Dichter werden wollte, auch Gedichte geschrieben hat, die offenbar nicht so gelungen waren, haben ihm jedenfalls Beobachter dann gesagt. Sie empfehlen aber sehr sein eigenes Buch über sein Leben. Er hat ja auch eine Autobiografie geschrieben, die seine Kindheit und seine Jugend abdeckt. Ein bisschen was geht immer, unvollendete Erinnerungen. So heißt dieses Buch. Was schätzen Sie denn an dem Autor Helmut Dietl, also an dem Schriftsteller?
Also, das Buch ist erstens mal ziemlich gut gelungen, indem es eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Was ich an dem Schriftsteller besonders schätze, ist, was ich auch an seinen Serien und Filmen schätze, nämlich das Talent zur Ironie, das mangelnde Talent, zufrieden zu sein und sei es mit sich selbst. Sie müssen sehen, dass der junge Dietl als Dichter zwar scheitert, der Dietl, von dem der alte Dietl erzählt, dieser heranwachsende Bursche, er landet aber nahezu bei jedem Mädchen, in das er sich verliebt. Mich hat es immer ein bisschen daran erinnert, an den Anfang von Rot und Schwarz, von Stendhal, wie am Anfang Jules Renard auch irgendwie bei jeder landen kann. Und so etwas zu erzählen, so etwas von sich selber zu erzählen, kann natürlich maximal peinlich werden. Kann eigentlich nur furchtbar werden. Und für mich liegt schon die Größe von Helmut Dietl darin, wie er das erzählt, ohne auch nur den Hauch einer Peinlichkeit. Wie er eben diesem Jungen, der doch relativ viel Glück in der Liebe hat, eben schon allein dadurch, dass er als Dichter scheitert, sozusagen so dieses Talent zum dieses mangelnde Talent zum Zufriedensein so zuschreibt, dass das eine wahnsinnig interessante Figur ist. Das ist sehr, sehr gut gemacht.
Das hat Helmut Dietl gemacht in seinem Buch A bissel was geht immer, unvollendete Erinnerungen. Und über das ganze Leben von Helmut Dietl schreibt Claudius Seidel in seinem Buch Der Mann im weißen Anzug, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch mit 350 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Seidel.
Mir war es eine Freude. Danke Ihnen.
Machen Sie es gut.